Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattl, dem ersten bayerischen Elternpodcast für alle Rabeneltern und solche, die es noch werden wollen. Unglaublich tolle Gäste berichten ungeschönt und ehrlich aus ihrem Leben rund um Kinder, Familie und Partnerschaft. Ihr könnt den Podcast auf alle gängigen Streamingdienste anhören und wenn es euch gefällt, dann lasst eine gute Bewertung da und abonniert mich, dass ihr ja keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt mir auch gern schreiben, so wie die Judith Mai 47, die zur letzten Folge geschrieben hat: Liebe Ratschkattl, vielen Dank für diesen tollen Podcast. Ich fand ihn super, ich hätte euch auch noch länger lauschen können und hoffe, ihr trefft euch bald wieder. Danke Judith, das geht natürlich runter wie Öl, eh klar. Merci, ja, dann machen wir gleich weiter mit der nächsten Folge. So, servus. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke fürs Einschalten. Ich bin Offroad unterwegs. Ich bin heute raus aus der Bauernstube, rein in eine fremde Küche. Ich bin da, wo alle so reden wie ich. Ich bin da, wo ich eigentlich daheim bin. Ich bin da, wo der liebe Gott die Erde ein bisschen geküsst hat. Ich bin im wunderschönen Niederbayern. Ich darf gern meinem 18-jährigen Ich zurufen: Du Rümpfig, was machst du denn in der Stadt? Bleib doch da, da ist so schön. Aber naja, jetzt ist spät schon fast, aber ich freue mich immer, wenn ich da bin. Wir sind schon in der Märzfolge. Es gibt natürlich wie immer eine Bauernweisheit und diese besagt: Märzregen geht dürrem Sommer entgegen. Also jetzt schauen wir mal, wie viel das noch ringt, dann wissen wir gleich, wie der Sommer wird. Gell? Immer sehr praktisch. In der heutigen Folge geht es um ein schweres Thema. Es geht um das Thema Sternenkinder. Sternenkinder sind Kinder, die kurz vor, während oder nach der Geburt versterben. Ich weiß, die lustigen Folgen kommen bei euch immer besser an. Ich kriege auch immer ganz viel positives Feedback, wenn es ganz lustig ist. Ich möchte aber solche Themen trotzdem nicht aussparen, weil eben zum Beispiel das Thema auch für viele Mamas und Papas zur Elternschaft dazugehören und die Eltern leider nicht immer so eine laute Stimme haben und eine Plattform haben, um darüber zu sprechen. Mir war es bei diesen schweren Themen selber gar nicht so bewusst, wie schwer das auch für mich ist. Mir ist das bei der Frühchenfolge ganz massiv aufgefallen, dass ich eigentlich genau so reagiert habe, wie ich es nicht wollte, mit: Ja Wahnsinn, ja Mai, ja krass, ja Wahnsinn. Bitte verzeiht's mir das. Ich habe Gott sei Dank immer so tolle Gäste, die es dann trotzdem nur rausreißen. Ich habe mir auch für die heutige Folge extra ein paar Tipps geholt, um das Ganze ein bisschen angenehmer zu moderieren. Dennoch möchte ich sagen, ich bin kein Experte. Der Podcast ist nach wie vor ein Unterhaltungsmedium, der Geschichten und Erfahrungen erzählen soll. Und wenn ihr selbst betroffen seid, mit was für einem Thema auch immer, dann zögert's nicht, euch irgendwie professionelle Hilfe zu holen. Gerade in der heutigen Zeit ist es nichts mehr, wofür man sich schämen soll oder was ein Tabuthema ist. Wir alle wollen immer selber stark sein. Wir sind auch stark, aber manchmal hilft's einfach, sich einen Profi mit ins Boot zu holen. Genau. Ja, jetzt habe ich schon wieder so viel geredet, jetzt fangen wir an. Wie gesagt, ich sitze in Niederbayern, ich trinke sehr guten Kaffee in einer großen Küche. Solche Küchen gibt es in München, glaube ich, gar nicht mehr, haben wir vorher das Thema schon gehabt, gell? Ich freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt 60 Minuten mit einer alten Bekannten verbringen darf. Ich bin heute zu Gast bei der lieben Karin!
Hallo!
Karin, erst einmal danke, dass ich dein Esstisch als Studio umfunktionieren habe dürfen. Wir kennen uns schon ewig.
Ja.
Wir haben miteinander schon im hiesigen Wirtshaus gearbeitet.
In der Küche.
In der Küche, genau. Du kennst mich noch als ganz blutjunge Bedienung, die gerade erst gelernt hat, ihre Brüste irgendwie einzusetzen.
Stimmt.
Du warst damals genauso alt wie ich jetzt.
Ja.
Ungefähr.
Ja, genau.
Genau. Wir sind sogar irgendwie weitgeschichtig verwandt.
Ja, von meinem vaterlichen Seits. Deine Mama ist irgendwie so fast Cousine von meinem Papa oder irgendwie so.
Ja, genau. Das ist Wahnsinn, mit wem man eigentlich alles verwandt ist, wenn man mal so ins Reden gibt.
Das sehen wir uns ja auch nicht ähnlich, ne? Aber.
Ja, das ist ja wurscht. Das ist ja wurscht. Du bist die Karin Stadler aus Niederbayern. Du bist aufgewachsen in Johanniskirchen beim Wald. Johanniskirchen gibt es ja zum Saufuhren eigentlich.
Ja, genau, in Dummidorf.
In Dummidorf. Da ist meine Mama geboren.
Ja, genau.
Mhm. So klein ist die Welt. Du bist 43 Jahre alt, du bist seit 8 Jahren verheiratet, deine Tochter ist 17 und der Sohn von deinem Mann ist 18. Genau. Ihr habt also ein bisschen Patchwork-Familie am
Richtig,
Start.
Richtig, genau.
Genau. Du bist Masseurin mit deinem eigenen Massagestüberl, rettest nebenbei Igel in deiner Igel-Auffangstation.
Richtig.
Und du bist die Leichenfrau im Dorf.
Genau.
Ich habe das bei uns Oma der Bolleit erzählt. Und es weiß eigentlich keiner, was eine Leichenfrau ist. Genau. Vielleicht magst du das kurz erklären. Du bringst keine Menschen um.
Nein, ich bringe keine Menschen um. Früher hat man gesagt Leichenfrau. Jetzt kann man eigentlich sagen, man arbeitet am Bestatter zur... jetzt muss man ja ein wenig ausholen. Es ist vor einigen Jahren, habe ich Sterbebetreuung gemacht. Also das heißt, ich bin zu den Leuten hingefahren daheim, war von Anfang bis Ende dabei. Und da hat es damals noch eine andere Leichenfrau gegeben. Die war schon über 90. Und die hat mich eigentlich ursprünglich gefragt gehabt, ja, kannst du mir mal aushelfen? Und sage ich, freilich, gar kein Problem, gell. Ich meine, so kein Ding. So, dass die 3 Monate später gestorben ist dann. Und dann ich,
die also Leichenfrau
mich hat es dann auch noch lassen, da die
Schön. Dienstet.
Und seitdem mache ich, wie gesagt, das auch. Und
was machst du da genau?
Also arbeitstechnisch ist es so, ich bin immer die Erste und die Letzte, die wo am Friedhof verlässt. Jetzt, ich kriege zum Beispiel, ein Bestatter ruft mich an, sagt, der oder diejenige ist verstorben, da und da ist Überführung oder Beerdigung. Dann heißt das für mich, okay, ich bereite alles vor, was man zur Überführung braucht. Also er bringt mir einen Sarg vorbei oder die Urne, ich dekoriere das Leichenhaus, ich mache auch noch einen Sarg auf, wenn gewünscht, ich schließe einen Sarg. Reinigt natürlich das Leichenhaus und vor allem das Wichtigste, ich bin für die Angehörigen auch da. Also ich bin ein sehr guter Ansprechpartner für jegliche Probleme. Man sagt ja das eh selber, wo die Probleme sind dann. Und wie gesagt, bei der Beerdigung auch. Also ist ja wirklich, dass das alles funzt. Ja.
Schwingst du die Leichname auch?
Nicht immer, aber es kann schon mal sein, dass wir sind sagen, die Angehörigen sagen, sie kommen um 2 vorbei und sie merken da den Sarg offen haben, fahr ich schon eher hin und schaue natürlich, dass ich ihn schon eher aufmache und richte es natürlich noch mehr ein wenig her. Also ich campe noch mehr ein wenig durch oder wenn es wirklich aus dem Umfeld entstanden ist, dass ich noch mehr ein bisschen neu schminke mit Make-up. Also das auf alle Fälle.
Rufen die auch Menschen an, du, mein Papa, Onkel, Opa ist gestorben, kannst du kommen?
Ja. Also das vor einigen Jahren noch mehr, das ist jetzt mittlerweile schon weniger geworden, weil viel durch das, dass es Gott sei Dank die Palliativ auch gibt. Und die Palliativ kommen dann teilweise auch heim zu denen auch. Also man kann daheim, genauso wie im Krankenhaus, eben das machen. Und die begleiten eigentlich ganz super. Jetzt ist das für mich wegen weniger geworden, was für mich auch ganz toll ist, weil es einfach unwahrscheinlich viel Zeit beansprucht. Und natürlich auch, wie soll ich sagen, eine Nervensache ist auch.
Also weinst du viel?
Nein. Das Einzige, wo ich eigentlich selber warne, das ist, wenn jetzt halt zum Beispiel Jugendliche, ich habe selber eine Tochter, und wenn ich halt merke, okay, es sind Jugendliche, mich wirst du aber nie warnen sehen vor die Angehörigen. Erst wenn bei mir alles vorbei ist, also wenn wirklich die Beerdigung vorbei ist, wo ich dann selber für mich, ich packe meinen Hund, ich gehe ins Holz und gehe spazieren und dann lasse ich auch alles raus. Ja. Dann kann auch sein, dass ich meinen Schuh los. Okay, also das ist das, wo der Wald fängt mir mehr oder weniger auf. Und wo es eben das Gute ist, ich kann mit meinem Partner brutal gut reden über das auch. Und das ist einfach wichtig, dass du nichts einfressen musst, sondern wirklich, okay, mei, und wenn Eltern nicht versterben, ich sage, es kommt immer auf die Umstände natürlich drauf an.
Ja, natürlich.
Okay, aber während der Arbeit wirst du mich nie erleben, da bin ich einfühlsam und professionell. Ja, genau, professionell.
Okay.
Weil die Angehörigen helfen dir das nicht, wenn ich in der Zeit dann...
Ah, da stehe
genau, da stehe und warne. Das ist ganz klar.
Okay.
Ja.
Deine Lebensphilosophie. Wie passend, lebt das Leben, ihr habt nur das eine und tu Gutes und Gutes kommt zurück.
Genau.
Sehr schön.
Das ist eigentlich eine ganz wichtige Lebensweise von mir. Wie gesagt, man hat nur ein Leben, dass man das nicht alles perfekt machen kann. Das ist ganz normal. Und man macht genauso seine Fehler. Aber... man soll zu den Fehlern stehen und man soll das Leben weitgehend genießen. Und zwar genießen ist für mich Zeit für sich selber haben. Wirklich einmal einmal in der Woche für 2-3 Stunden sagen, in der Familie sagen, so, Leidl, ich brauche jetzt einmal 2-3 Stunden für mich und dann nehme ich kein Handy mit, dann nehme ich, ja, nichts, was mich aus der Ruhe bringen kann mit. Und dann gehe ich einfach. Oder ich gehe zum Massieren oder irgendetwas. Hauptsache es ist nur für einen die. Selber.
Ja.
Genau. Weil wenn man ganz, ganz ehrlich ist, und das wissen auch Leute, glaube ich, draußen, wann hast du das letzte Mal Apps für dich selber da? Wann hast denn du Apps das letzte Mal für dich selber Apps da? Ganz alleine. Nur für dich.
Ein Podcast. Ich mache einen Podcast. Gut. Ja, bevor wir jetzt, jetzt haben wir schon schwer eingestiegen, gell?
Voll.
Bevor wir jetzt in das nächste schwere Thema stürzen, wir machen immer einen Mami-Fail und ich möchte den auch heute machen. Hast du einen Mami-Fail?
Oh ja, oh ja, oh ja. Da war Sarah circa 3 Jahre alt und wir haben einen riesen Garten natürlich gehabt, damals in Aschberding unten, und da hat es so eine Wellenrutsche gegeben. Und da hat mein Mann so ein Gestell gebaut, dass man aufwickeln kann und rutschen kann. Und dann haben wir gedacht, Mensch, das war ja spaßiger, gell, wenn man da einen Gartenschlauch aufwickelt. Bloß, ich habe vergessen, dass das ja sehr beschleunigt ist, Kind. Und wie gesagt, Sarah ohne Windeln und so, gell, und das war sehr witzig. Tja, das Kind ist mit 100 km/h abgeschossen. Das war nicht so. Die ist dann, also das war so ein kleiner Hang, die ist bis ganz oben geschossen, auf den Popo.
Oh.
Der Popo war rot, das Kind hat trotzt, ist eh klar, ich war, um Gottes Willen.
Ja, mein.
Ich hätte wieder ein Schwimmbecken hier da sein oder irgendetwas, gell.
Aber, ja, wieder also, was gelernt, wieder was gelernt.
Ja, das holst du mir heute noch für meine Tochter, also das weißt du noch, gell.
Also was vergisst man nicht.
Nein, es war echt nicht best, man, für mich. Ich hab mir gedacht, man, vielleicht hat es mehr Spaß.
Ja, mei, passiert.
Wasser rutschen. Scheiße.
Ja, aber die Rutsche selber war bestimmt lustig. Sie rutschen selber bis zu dem Zeitpunkt war bestimmt toll.
Es waren, glaube ich, gerade 2 Sekunden.
Zu schnell. Brutal. Zu schnell unterwegs. Ich habe auch einen vorbereitet, das war letzte Woche. Ja, ich habe nach wie vor, regelmäßige Hörer wissen es, ich habe ein Windeldichtigkeitsproblem schon länger. Ich tue ja jetzt mittlerweile schon Wochenbetteinlagen in die Windel rein in der Nacht, aber... er ist jeden Morgen batschnass. Ich weiß nicht, vielleicht bisselt er extrem viel. Ich habe Windeln die Windelmarke gewechselt, aber er ist immer batschnass. Und jetzt letzte Woche ist er wir stehen normal um 6:30 auf. Und um 5:30 hat er halt gewarnt und wollte halt schmusen. Und ich habe halt gemerkt, der ist batschnass einfach komplett.
Ja.
Und ich habe aber gewusst, dass wenn ich den jetzt umziehe, dass der wach ist. Und ich wollte noch nicht aufstehen. Wir Mütter wissen, wie wichtig Schlaf ist. Und ich habe ihn einfach in ein Handtuch eingewickelt und habe dann so mit ihm 1 Stunde noch geschlafen. Und es ist eigentlich ziemlich ekelhaft. Aber nein, die Stunde war mir wichtiger. Und ich habe natürlich danach alles gereinigt und ihn gebadet und alles. Aber in dem Moment habe ich mir gedacht, nein, Handtuch drüber, Ruhe, weiter schlafen, leise. Die Stunde müssen wir genießen.
Schlaf ist sehr wichtig.
Ja, das war mein kleiner, bescheidener Mami-Fail. So, ja, schön. Ja, wir strugglen halt alle manchmal ein bisschen. Genau. Sternenkinder. Sind nicht zu verwechseln mit Sternguckerkindern.
Richtig.
Sternguckerkinder sind Kinder, die mit dem Kopf nach oben quasi auf die Welt kommen. Wo einfach die Geburtsposition eine andere ist. Sternenkinder habe ich vorher schon erklärt. Ich habe noch ein paar Fakten rausgesucht, um das Ganze vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen. Laut Statistik werden in Deutschland bei 1000 Geburten ca. 2,4 Babys tot geboren. Die Zahlen sind sehr, sehr rückläufig, weil die Medizin einfach einen wahnsinnigen Fortschritt gemacht hat. In der Medizin unterscheidet man auch zwischen einer Fehlgeburt, die zwischen der 12. und 25. Schwangerschaftswoche stattfindet, und einer Totgeburt, wo das Baby schon ein Gewicht von 500 Gramm hat, aber keine Lebenszeichen mehr von sich gibt. Eine Totgeburt wird auch stille Geburt genannt, weil eigentlich aus allen Richtungen die Empfehlung kommt, dass man das Baby trotzdem nur auf dem normalen Weg kriegt. Mhm. Also nicht Kaiserschnitt aufschneiden, Baby raus, fertig. Sondern
wird eingeleitet.
Meistens wird es eingeleitet. Ich habe mit meiner Hebamme auch drüber gesprochen. Die hat gemeint, es ist sehr schwer vorstellbar für jemanden, der sich da nicht auskennt, dass man nicht sagt, nein, da presse ich nicht oder das mache ich nicht. Aber wenn es denn so ist, kann man ja die Mama mit Schmerzmitteln und so weiter ziemlich runterpumpen. Und diese Geburt ist einfach für den Trauerprozess wahnsinnig wichtig,
ja,
sagt eigentlich jeder. Genau, das sind jetzt bloß ein paar Side-Facts. Ich habe keinerlei Erfahrungen mit dem Thema. Karin, du leider schon. Bei dir ist es als Leichenfrau mit Sicherheit auch ab und an ein Thema. Du bist aber auch selber betroffen. Du hast mit 18 deinen Sohn Anfang des 6. Monats tot geboren.
Genau, richtig.
Vielleicht magst du einfach ein bisschen erzählen, in was für einer Situation warst du? Du warst schwanger.
Es war eigentlich damals, was ich sagen, es war nicht Absicht, die Schwangerschaft. Es ist halt passiert, wo es aber auch in dem Sinn kein Problem war. Weil ich sag, das war genauso groß geworden. Ja, das Problem war, dass ich 3 Tage davor mit einem Steiß aufs Canopy gefallen bin. Und ich zwar keine Schmerzen gehabt habe oder so, aber mir war sehr schlecht. Also ich habe zwar in der ganzen Schwangerschaft ja brechen müssen, aber es war da extremer. Mhm. Es war wirklich extrem und einfach komisch. Ich habe halt keine Blutungen gekriegt und nichts. Gott sei Dank habe ich noch 3 Tage einen Frauenarzttermin gehabt, deswegen haben wir eigentlich auch nichts gedacht gehabt, weil hast du ja 3 Tage einen Frauenarzttermin, ne? So, dann auf alle Fälle bist du halt beim Frauenarzt und hast einen Ultraschall. Ja, und dann schaut die und wird immer leiser. Und du spürst eigentlich das als Mama schon, dass irgendwas nicht passt. Und sie dreht der Monitor weg, wo es mir ja normal mitschauen kann, gell? Und dann weißt du eigentlich schon, dass irgendwas los ist. Und vor allem sagt es natürlich zu mir, dass kein Herzschlag mehr da ist. So, jetzt ist natürlich so gewesen, die Frauenärztin, das war nicht alles, was gesagt hat, und dass ich halt ins Krankenhaus muss. Das war alles. Somit habe ich die dann wieder entlassen nach draußen. Dann stehst du auf der Straße, denkst du, der Kind, das kann nicht sein, das ist nicht tot, das ist ein gewisser Schmarrn, also das glaubst du zuerst eigentlich gar nicht. Ja, dann auf alle Fälle, mei, hast du die Einweisung ins Krankenhaus, gell? Und dann, ja, bin ich damals eben bei uns bekannten Krankenhaus aufgefahren. Da hast du noch mehr Untersuchungen natürlich. Man denkst, da jetzt mit Sicherheit, da sieht jetzt gewiss einen Herzschlag und dann kannst du heimgehen und alles gut.
War das gleich noch?
Einen Tag später circa, wie dann auf, ja. Ja, einen Tag später. Und weil es eben, ja, noch gibt es eine Schwangerschaftsvergiftung oder was und es kann viel sein, was halt dann passieren kann. Deswegen habe ich gleich aufgeschaut. Am gleichen Tag wollte ich nicht aufschauen. Es war mir irgendwie zu fix, ich weiß nicht. Nee. Und auf alle Fälle bist du da, also selbe wieder kein Herzschlag. Da bist du dann das erste Mal als Mama, wo es dann einmal dir das bewusst wird, dein Kind ist tot. Dein Kind ist tot, du hast dich gefreut, wie es für die Monate rum war. Denkst du, oh, passt schon, fällt nichts mehr, gell, alles easy. Und dann sagt der wieder, der Kind ist tot. So, und das Kind muss raus. Schnellstmöglichst raus. Ja, dann stehst du da, ich meine, damals, wie gesagt, ich war 18, also ich bin 18, nein, ich war schon 18, genau. Ich bin 43, es war vor vielen, vielen Jahren, da ist das auch alles noch ein wenig anders gelaufen. Und auf alle Fälle haben sie dann eben die Geburt eingeleitet gehabt. Und ich habe entbinden müssen, was nicht leicht war, weil es so dauert, bis dann die Wehen gekommen sind auch. Und du weißt aber, du entbindest dein Baby, aber du wirst das nie mit heimnehmen können, das Baby. Und es sind einige Stunden vergangen gewesen.
Das dauert ja auch, bis das...
Bis das wirkt da, genau, also das dauert wirklich. So, und dann T-Bomber, jeder ist natürlich Start, also es läuft ein separates Musiklauf gewesen. Ja, dann entbindest du. Und würdest es aber gern irgendwie sehen. Damals war es so, ich habe entbunden. Ich sage einmal wirklich so, das kleine Wesen ist in ein Handtuch gewickelt worden und weg. Ich hab mich nicht verabschieden dürfen. Ich habe es nicht berühren dürfen. Ich habe, ja, das war weg. Sag ich, was tut ihr mit meinem Kind? Ja, das wird jetzt vorgeschickt zur Untersuchung. Warum und wieso? Wie gesagt, ich habe das Geschlecht erfahren. Ich habe gewusst, dass circa, was war das damals, 425, 430 Gramm dazu, so drin hat, war. Und auf einmal ist das Kind weg. So, dann bist du allein im Zimmer. Dann haben sie mich in ein Zimmer da, wo eine Mutter frisch geboren hat und ihr Kleinkind neben ihrem Bett stehen hat. Dann kommst du ein. So, dann bist du so weit, dass du denkst, das kann jetzt nicht sein, oder? Das kann echt nicht sein. Ich bin dann aussehe. Das kann ich sagen, ich bin wirklich aussehe, ob man unten im Kiosk einen Schnaps kauft.
Ja.
Einen Flachmann kauft. Dann habe ich geschaut im Krankenhaus, dass ich Oma rauffliege, einfach irgendwo allein bin. Ich habe das echt nicht packen können, da. Ich habe nicht in dem Zimmer bleiben können. Also nichts gegen Mama, das hat ist das, alles gut.
Hat das keiner umrissen? War da keiner, der
in Seelsorge gemacht oder so?
Irgendwie so, der da ein bisschen Einfühlungsvermögen...
Nein, gar nicht. Das ist wie, wenn du reingekommen bist und, was weiß ich, blind am OP auf der gesagt, weißt schon, und wieder raus. Und das war das Harte. Und mir ist dann ganz etwas Besonderliches passiert. Und zwar, ich habe eine Tür gefunden gehabt, wo ich wegen so aufs Dach, also ich wollte mir jetzt nicht umbringen, was um Gottes Willen. Und dann habe ich meinen Flachmann getrunken, habe eine geraucht, dann habe ich wieder Zigaretten gekauft, gell, davor nicht. Und dann habe ich eine geraucht, das weiß ich noch. Und vor mir kommt eine weiße Feder, fliegt von mir eine weiße Feder vorbei.
Oh mein.
Und das war für mich, das war Wahnsinn. Die weiße Feder, ich habe die genommen, darf ich gar nicht sagen, der wirklich aufgibt. Und das war für mich so ein schöner Moment, ich habe mich verabschiedet, ich habe mich von meinem Kind verabschiedet. Und das war so wichtig, dass die Feder runtergeflogen ist. Ich habe einen Schmerz drin gehabt, das war der Wahnsinn. Und mein damaliger Partner hat gesagt, wir waren nicht mehr so beieinander. Der war natürlich auch nicht da für mich war keiner da, ich war allein. Ich war ganz allein mit dem Schmerz. Und ich glaube, jede Mama weiß, wie das ist, wenn sie du nicht verabschieden kannst, jetzt reißt das Herz. Jetzt reißt das Herz schon, weil du es schon verloren hast. Okay? Und das Einzige, was im Blumen ist, die weiße Feder. Und damals war es nicht so, dass du die Kinder beerdigen darfst oder dass du es mit heimkriegst oder dass du sagst, okay, dass du es bestatten kannst. Ich hätte so gern irgendwo einen Ort gehabt, wie soll ich denn sagen, wie in einem Friedhof, ich sag's mal so, oder irgendwo anders, wo ich sage, ich kann da hingehen zum Trauern. Jetzt nochmal zu den Federn zurück. Durch das, dass die Feder so wichtig war, das war irgendwie für mich, die kommt von meinem Kind. Das ist jetzt ein Engel. Das ist jetzt ein Engel und mein Kind geht's gut und es lebt irgendwo da oben weiter. Und du denkst jetzt mal Dinge am 23. März zurück, wo nochmal der Entbindungstermin gewesen war. Mhm. Also das ist jetzt schon so viele Jahre her. Und ich merke es jetzt ja, einen Tag davor, da bin ich saulästig. Da bin ich saulästig, wirklich saulästig. Und das merkt man einfach. Aber es waren schlimme Monate. Und also Tage, Stunden, das war extrem. Was ich mir noch gemacht habe, ich habe mir im Wald eine Stelle gesucht, da wo ein Engel steht, mit einem Stor, da wo ich für mich selber so ein kleines Grab gemacht habe. Da wo ich heute noch hingehen kann und sagen, hey Schatzel, ich bin da, wie geht's denn? Wo ich rede einfach mit ihm, so wann er einfach da drin war. Okay? Und das ist eben ganz wichtig, dass man eine Stelle sucht, da wo man sich verabschieden kann.
Das muss ja gar kein Friedhof sein.
Das muss kein Friedhof sein, nein. Und es ist egal, ob man in der 7. Woche ein Baby verliert, in der 8., 9., 10., ganz scheißegal. Es ist immer wichtig, dass man sich verabschiedet, weil verdrängen, das ist einfach ein Problem, weißt, aber, du musst nicht mehr dringen.
Ja, freilich, alles gut.
Meine Stimme wird immer tiefer und tiefer. Ja, wie gesagt, es ist ein schwerwiegendes Thema, aber man stellt fest, während es ist, dass man nicht alleine ist, es passieren sehr viele Frauen verschweigen das, oftmals kriegt sogar der Partner nicht einmal mit, selten, aber es gibt's. Und weil, dann geht es hinten ins Hirn ein und dann ist das ist nicht vergessen, aber es wird nicht mehr drüber geredet. Und das ist das Problem dann. Und natürlich, wenn sie dann wieder schwanger werden, die Angst wieder haben. Ist die Angst wieder, stirbt es wieder oder verliert es wieder. Damals hat die Frauenärztin genau was da gesagt, jede zweiten, dritten, die wo auch Kinder verlieren. Aber sie hat es halt sehr kalt gesagt, weißt du? Also das war auf alle Fälle, ja. Okay, und ich habe heute noch, ich mache ja Trauergespräche in meiner Arbeit und Asylsorge. Und es sind durchaus Mütter dabei, die wollen kommen. Und wir reden darüber. Ich gehe dann oft mal spazieren. Mit Absicht, dass ich oft Klienten habe, wo ich sage, komm, steig ins Auto, wir gehen mal spazieren. Und dann gehen wir oft ins Holz, gehen wir einfach und Hund habe ich dabei. Spazieren und reden wir und reden wir. Und umso mehr wir reden, und so leichter wird's für diejenige, weil sie es nicht totschweigen muss. Im Fehler muss ich mir ganz viel machen, weil Verwandte oder Familienangehörige, wenn heute so eine Situation ist, das meinen, auf das Gespräch darf ich jetzt nicht aufs Baby bringen, weil ich möchte ja nicht, dass daran erinnert wird. Großer Fehler, großer Fehler. Red's drüber, auch die Angehörigen, red's das an, auch mit ihrer Mama. Fragt's, wie es ihr geht, fragt's, welche Gedanken das haben. Das ist sowas von wichtig, allgemein, also allgemein bei Verstorbenen, meidet jetzt nicht die Gespräche, sondern geht's drauf zu. Die Leute warten gerade. Okay.
Es ist, ich habe mir ein bisschen eingelesen, es ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so ein Tabuthema. Es gibt sogar Fotografen, die Sternenkinder Bilder machen, dass man was hat. Wann hat sich das so gewandelt? Weil so wie es das du erzählst, das ist ja...
Das war Wahnsinn. Ja. Keine drei Dinge im Frühjahr.
Wie ist das heute?
Weißt so du hat sich die letzten 7 bis 10 Jahre hat sich das gewandelt.
So kurz?
Ja, es ist wirklich, mir fällt bei Instagram zum Beispiel einfach auf, dass man, ja, das ist sowas einfach mitgekriegt von den Fotografen, die wo extern ins Krankenhaus kommen und dann wirklich mit so, ja, Frühgeburten eben auch ganz schön, sind so, mit Stoffe, verkleiden, dekorieren und das wirklich sehr pietätsvoll fotografieren. Also das ist wirklich nichts Lächerliches, sondern wirklich, ja, mit Ehrfurcht machen die das. Und ich finde das so eine tolle Sache für die Angehörigen einfach. Sie haben ein Beutel, sie haben Apps, wo sie 5 Jahre noch haben. Und das hilft auch unwahrscheinlich mit der Trauer. Also das ist etwas Wunderschönes eigentlich. Ich hätte gerne ein Beutel gehabt. Ja. Gell, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist.
Hast du ihm einen Namen gegeben?
Ja.
Ja.
David.
David.
David, ja.
War das, wie war denn das damals mit Eintragung? Das war damals wahrscheinlich auch nicht.
Nein, das hat sich auch die letzten paar Jahre erst generell. Das normal ab 500 Gramm kostet das Eintragen lassen in der Gemeinde oder in der Stadt. Aber das war damals alles noch nicht. Ja. Das finde ich eigentlich eine ganz tolle Sache, dass man es jetzt eintragen kann, dass es offiziell ist, dass ja den Menschen gegeben hat. Okay. Auch wenn es noch ganz ein kleiner Mensch war.
Ja, das ist ja, das ist ja egal. Hast du dich schon vorbereitet? Gut, du warst im 6. Monat. Hast du da schon Babysachen daheim gehabt? Ich stelle mir das wahnsinnig, wahnsinnig schwer vor, wenn du heimkommst und das Bettel vielleicht steht und du weißt, da wird er nicht drin liegen.
Ja, also ich habe schon viele Sachen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich viele gebrauchte Sachen gekriegt habe. Das erste, was ich da habe, ich habe eine Kiste zusammengekriegt. Und da habe ich wirklich den schönsten Body-Eye da, wo ich gehabt habe. So kleine Sickerl, so ganz kleine Mini-Sickerl. Und meine Ultraschallbettler. Und einfach mal, ich habe so eine Art Schwangerschaftstagebuch gehabt. Und das habe ich alles in der Kiste rein da. Die Kisten habe ich heute noch. Und immer wieder, wo ich es einmal rausreiße und einfach durchschaue, das ist einfach so eine Erinnerung für die. Okay. Aber wo sie ganz. Eben doofes habe ich da. Also das muss ich jetzt einfach noch sagen. Ich habe einen Haufen Ultraschallbeutel gehabt und ich wollte die haltbar machen. Und das sind so schwarz-weiße Beutel, die Unterschall. Ja. Und dann wollte ich das laminieren. Und habe es ins Laminationsgerät rein. Und dabei sind die komplett schwarz geworden.
Oh Gott.
Total. Oh. Jetzt habe ich einfach wirklich vier Ultraschallbeutel, wo das schon groß war. Habe ich einfach zerstört. Oh, das hat man wieder.
Oh,
also nicht ins Laminiergerät rein. Vielleicht geht es im kalten Laminiergerät, aber nicht im warmen.
Oh Gott.
Okay. Aber rede mich bei Pisten selber, weil das war schon einfach doof.
Ja, das glaube ich.
Okay. Und nochmal zurück zum Thema natürlich Sternkinder. Ich war selber auch bei Beerdigungen dabei.
Ist das von der Trauerbegleitung, ist das anders, wie wenn jetzt ein alter Mensch verstirbt? Ist das... Musst du da in deiner Arbeit auf irgendwas achten? Gehst du anders um mit den Angehörigen, wenn es wirklich ein Kind, ein Baby ist?
Du gehst automatisch mit anders um. Da der Beruf sowieso sehr mit Feingefühl zu tun hat. Und immer, du kannst dich nie vorbereiten auf die Leute, auf die Angehörigen, weil du weißt nie, die anderen sind aggressiv, die anderen sind sehr traurig, die anderen sagen gar nichts. Also du weißt nie, was auf dich zukommt in dem Sinn. Und was ganz, ganz schlimm war, ich sage jetzt mit Absicht, eine damalige Freundin, die hat ein sehr krankes Kind gehabt und ist mit einem schweren Herzfehler auf die Welt gekommen. Und die ist schon 5, 6 Mal operiert worden und die hat ein neues Herz gebraucht. Und dann war sie nicht sicher, ob sie es übersteht oder nicht. Und die hat immer gesagt, Karin, hilfst du mir? Sag ich, freilich. Es war ein Dirndl, ein ganz liebes Dirndl. Wirklich ein Dirndl, wo man sagt, die, wo am Leben hängt. Also wunderschön. Und es waren dann die letzten Wochen angebrochen. Also das Kind hat kein Herz mehr selber benötigt. Sie sind auch selber vom Krankenhaus raus. Wollten das Kind noch ein Leben ermöglichen daheim, so schön wie es geht. Und dann ruft die, also die Freundin an, sagt, Karin, sie schnauft schon so schwer. Und dann sind sie miteinander vom Cannabis gelegen, der Mann war in der Arbeit. Dann sag ich, nimm sie in den Arm. Und vor mir sagt sie zu mir, Karin, das Dirndl hat Schnaufer aufgehört. Und du stehst am Telefon. Also sie hätte in dem Sinne nichts mehr tun können. Sie hätte es auch nicht mehr reanimieren können. Es wäre zwecklos gewesen. Ich habe dann gerade noch gesagt, warte, ich komme runter. Habe aufgelegt, ich glaube, ich war noch nie so schnell unten. Muss ich auch dazu sagen, gell? Also das war wirklich, ja, dann hat es einen Mann angerufen gehabt und es war dann so ein kleiner weißer Sarg. So ein ganz kleiner weißer Sarg. Und da habe ich mitgetragen auch in der Beerdigung. Das war eine harte Beerdigung, die war wirklich hart, weil so ein kleiner weißer Sarg, ein Haufen Leute, jeder ist tot. Das war schon Wahnsinn für die Mama. Okay, und wie gesagt, ich habe durchaus immer wieder viele Kleider oft gar nicht mit, aber ja, viele werden es im Stillen beerdigt. Also ohne, dass eine Zeitung einkommt oder ohne, dass ja, eine große Beerdigung ist. Okay, da bin ich oft anwesend, gibt's, die Eltern.
Gibt es am Friedhof einen Platz für Babys?
Ja, also bei uns wird es in Niederspurg zum Beispiel jetzt. Wir haben schon eine ganze Romat haben wir alle. Da wo Kleinkinder sind, also das sind schon diverse Grabstätten da, wo kleine Kinder drin sind.
Werden die verbrennt? Gibt es da, bei Erwachsenen weiß man ja, der möchte verbrennt werden, ja, der möchte, oder das entscheiden wahrscheinlich die Eltern, oder ist das da auch so?
Du kannst schon verbrennen lassen, aber das muss man sich ja so vorstellen, immer beim kleinen Kind, oder auch jetzt, das machen wir mal anders. Wenn heute eine Verbrennung stattfindet beim verstorbenen Erwachsenen, ist wichtig, dass ja auch Holzsack drumherum ist. Mhm. Weil vom Mensch selber bleibt so wenig Asche über, dass die Urne nicht voll wurdet. Aber mit dem Holzsack hat man mehr Asche.
Okay.
Genau so ist das. Und mit mir heute sagt man, hat jetzt ein kleines Wesen da. Und ein kleiner Sarg, es bleibt nicht viel über. Aber es gibt natürlich auch mitunter kleine Urnen. Also wirklich kleine Urnen in jeglichen Formen, Farben. Es gibt wirklich wunderschöne Sachen. Und man kann sich ja zum Beispiel aus der Asche ein Kittel machen lassen. Mhm. Also da, wo man ein bisschen Asche drin hat. Oder noch einen Fußabdruck und dann da ein Kittel machen draus. Also es gibt unwahrscheinlich viele Sachen, was man machen kann. Aber meistens werden sie mit Sack beerdigt. So kleine Wesen. Ich sag's mit Absicht, kleine Wesen, das klingt immer so.
So kleine Menschen.
Ja, so kleine Menschen, genau. Kleine Engel einfach.
Wenn du sowas jetzt in der Arbeit hast und es sind Geschwisterkinder da, was sagt man, wo die hingehen?
Bei Kindern ist ganz wichtig, dass man niemals sagt, derjenige ist eingeschlafen. Sagt es niemals zu irgendeinen Kindern. Auch wenn der Opa, genau, ja, wenn der Opa oder was verstirbt, egal was, niemals ist es eingeschlafen. Ich habe da ein kleines Buch, da wo das kindgerecht erklärt wird, wie das abläuft, wo der jetzt ist. Kinder sind sehr offen. Also die reden sehr offen über das Thema Tod. Und die fragen auch unwahrscheinlich viel. Und ich finde das ganz wichtig, dass die Geschwisterkinder von Anfang an, wenn sie wollen, mit einbezogen werden. Dass vielleicht noch ein Beutel machen oder irgendwas basteln. Das, wo ich dann einfach mit in den Sack rein da kann oder das, wo er einfach ins Grab mit reinkommt. Man sagt halt, wie man bei uns halt so sagt, im Katholischen, das Kind ist jetzt beim Himmelvater und es geht ihm gut. Also vom Glaube her halt. Mhm. Oder man sagt, Mensch, jetzt ist der Engel wohnen und das kann jederzeit oberschauen, das beschützt uns jetzt halt. Und es hat jetzt keine Schmerzen mehr und also wirklich kindgerecht einfach das erklären.
Ist das kann man sagen, dass wenn schon Kinder da sind, dass das ein Ankerpunkt für Eltern ist, weil noch ein Kind da ist, muss ich jetzt weitermachen, muss ich stark sein, kann man das so pauschalisieren?
Das ist eigentlich ganz wichtig, also was wichtig ist, ist gut, wenn unsere Kinder da sind, weil einfach in dem Moment wird das Leben unter die Füße weggezogen. Und vor allen Dingen noch ist mein Leben, das ist noch lebenswert.
Ja.
Und es erzählt mir keiner, der nicht einmal einen Gedanken hat, bringe ich mich jetzt um oder bringe ich mich nicht um. Aber wenn Kinder da sind, man muss weiterleben. Der Tag geht weiter, der Tag geht genauso weiter, wie er vor zwei Tagen gegangen ist. Kinder lachen, Kinder speien, die brauchen die zu 100%. Und das ist schon viel leichter, muss ich schon sagen, wenn du jetzt gar kein Kind hast. Ja.
Ist das, wie gesagt, du bist ja sehr aktiv in der Dorfgemeinschaft jetzt, oder wie man es auch nennen mag. Gibt es auch Mamas, die noch sowas nicht mehr wollen, also die jetzt kein Kind nicht mehr wollen, die dann komplett aufgeben?
Gibt schon, die wo sehr viel Angst haben. Ja. Die wo einfach Angst haben, dass das wieder so ist, die wo sie dann gegen das Kind entscheiden. Und da ist wieder so wichtig, dass man wirklich sich Hilfe sucht. Es gibt Gesprächsrunden in jeder Stadt, in jedem Dorf ist nicht so, aber meistens in den Städten gibt es es. Da wo sich ein kleiner Kreis von Frauen zusammenschließt und einfach, ist auch oft eine Therapeutin dabei auch, oder sind nur lauter Mütter, die sagen, Mensch, jeder hilft der anderen. Und das ist ganz wichtig, dass man sich da wirklich Hilfe sucht. Und es braucht sich keiner schämen. Oder auch zum Psychologen gehen. Es ist wichtig. Ja, das muss
einfach drüber reden.
Genau.
Weil irgendwann kommt's.
Irgendwann kommt's. Und auch wenn man es noch ganz hinten versteckt oder im Hirn, das kommt, irgendwann kommt das. Okay, und es wiederholt sich alles im Leben, wenn man es nicht richtig aufarbeitet wieder. Und das ist auf alle Fälle gut, ja.
Das Thema Männer. Mir hat auf Instagram jemand geschrieben, die Frage würde interessieren, ob ein Sternenkind die Partner fester oder enger zusammenschweißt oder ob es oft leider auch zur Trennung kommt.
Ja, die Chance ist 50-50, also so wohl auch so, sowohl auch so. Weil ich schweiß natürlich extrem zusammen. Also wir haben in der Verwandtschaft auch, wo auch ein dreijähriges Kind gestorben ist, die haben dann auch noch mit Kinder gekriegt und die sind auch nach 30, 40 Jahren glücklich verheiratet und die Ehe ist gefestigt worden, weil die offen miteinander umgegangen sind. Das heißt, die Frau hat geredet, der Mann hat geredet. Aber bei Frauen ist es so, dass das, wie gesagt, tückisch wie Männer reden nicht gern drüber.
Ja.
Männer machen das unter sich aus. Und die mehren einfach der Frau nicht noch mehr, was soll ich denn sagen, nicht schlecht, das ist nochmal einfach
zur Last
fallen, genau, und deswegen rennt die nicht. Und da ist dann gefährlich, dass man sich voneinander entfernt. Also es ist ganz wichtig, als Paar darüber zu reden, das miteinander zu verarbeiten, egal was man macht, wirklich miteinander macht, miteinander Sachen aussucht. Es ist sehr, sehr wichtig. Sonst geht es auseinander, definitiv. Ja.
Was hast du denn für einen Tipp oder was würdest du jetzt jemandem raten, der jetzt gerade im Moment erfahren hat, dass er ein Sternenbaby zur Welt bringt, also eine Frau?
Mhm.
Was macht man da als erstes? Oder was ist der Tipp für den Moment, wo du das realisierst?
Also das erste Tipp war einmal alle Frauenärzte erst einmal. Wenn das der Fall ist und ihr habt einen Patienten, lasst ihn nicht einfach so ins Auto einsteigen. Ruft Angehörige an, auch wenn die Dame nicht warnt vor dir oder so, wirklich ruft Angehörige an, die Frau soll geholt werden. Mhm. Und mit Fingerspitzengefühl das vermitteln, nicht einfach sagen, zack, das Kind ist jetzt verstorben, jetzt kannst du angehen. Und auch im Krankenhaus ist es ganz wichtig, die Dame nicht in ein Zimmer ein, wo andere ein Neugeborenes haben.
Ja, das ist ja unvorstellbar.
Eigentlich eine Frechheit. Das ist das Schlimmste, was du da hast. Ich meine, die Dame, die damals bei mir drin war, die hat sogar mitgeworden da.
Ja,
das ist dann sehr klar.
Das ist ja weder für dich noch für sie irgendwie.
Aber weißt du, was da hat, was total lieb war? Sagt sie, hat sie ein Baby gestellt gehabt. Dann hat sie ein Baby in der Hand. Sagt sie, Karin, setz dich mal um. Dann habe ich es angeschaut. Das ist nicht der Ernst so innerlich. Dann hat sie das Baby gepackt und hat es mir in die Hand gedruckt. Und in dem Moment, das war, wie soll ich sagen, so was liebst, mir sind Tränen runtergelaufen. Es war wirklich, weißt, ich hab's dir der Frau vom Herzen gönnt, wirklich von Herzen.
Hast du das Kinder, das Baby halten?
Ich hab's ganz fest gehalten. Und ich hab's gar nicht mehr loslassen, gell, ist eh klar. Aber, es war ganz eine liebe Geste von ihr und es war in dem Moment das Richtige. Die hat mir da irgendwie einen Fortwind gezogen.
Ja.
Ja, also das war, nein, das war schön.
Wahnsinn, aber, wenn die Mitpatientin einfühlsamer ist als sämtliches Klinikpersonal.
Aber was ganz wichtig ist, eben auch für die Angehörigen, wenn sie das erfahren, oder Männer, dass die Frau gerade das Baby verloren hat oder entbinden muss, auch wenn es gerade daneben sitzt und nichts sagt, ist total scheißegal, aber ist unwahrscheinlich wichtig. Lasst die Frau nicht allein durch. Geht's mit euch zum Entbinden und seid da, bleibt's drin in der Nacht. Ab ins Krankenhaus, wenn sie muss motzen, bleibt da und lasst die Frau nicht allein. Okay, das ist unwahrscheinlich wichtig. Das, weil ihr allein seid, da fängt man das Grübeln an.
Das ist generell immer.
Und die ersten Stunden sind danach sind wichtig, dass man nicht allein ist. Weil da kann dann viel Mist passieren.
Hat man dann einen Milcheinschuss? Hat man das?
Ja. Also Milcheinschuss, man hat halt, geschwollene Brüste, ne, ist klar. Und bei mir war es schon angegangen, dass sie, wie soll ich sagen, dass die Flüssigkeit schon kommt und ich habe dann Tabletten gekriegt, dass es wieder zurückgeht und schnappt so
weiter. Du hast ja den Schmarrn trotzdem quasi.
Ja.
Das ist ja, Gott.
Du musst eine Schwangerschaftsgymnastik machen, dann also, ja.
Rückbildung.
Ja. Rückbildung, genau.
Ich habe das, nein, weil du das gesagt hast, ich bin da sehr froh, dass wir jetzt in der Zeit leben, dass das wahrscheinlich, hoffentlich feinfühlig behandelt wird. Ich habe auch im Familienkreis, das ist allerdings schon 50 Jahre her, die hat ein gesundes Baby gekriegt. Hm. Und am nächsten Tag ist der Arzt gekommen und hat gesagt, das Baby ist verstorben. Die hat das Baby nicht gesehen, die hat eigentlich nie wirklich erfahren, was es war. God knows, das war halt auch eine Zeit, wo der Arzt was gesagt hat und dann war das so.
Ja.
Da widerspricht man nicht, da fragt man nicht. Und also durch was, jetzt ist die Situation an sich schon so schlimm.
Mhm.
Und wenn du dann aber nur so ein Umfeld hast, wo keiner auch nur ansatzweise irgendwie Empathie zeigt, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Nein, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, was das für einen bedeutet, weil man ist so allein. Man muss das erst mal verdauen. Ich meine, es dauert Jahre, bis man das verdaut. Ich habe sogar selber dann Angst gehabt. Ich meine, ich habe dann mit 25 meine Tochter gekriegt.
Aha.
Jetzt habe ich gelungen, 26 war ich dann bei der Entbindung. ich habe Angst gehabt. Ich habe jeden Monat gebetet, dass er rumgeht und dass ein Kind nichts weit.
Ja.
Ich war so froh, wie ich dann zum Entbinden gegangen bin, wo ich sage, ist gut. Ich war so glücklich, dass ich ein gesundes Kind gekriegt habe.
Hast du bei jedem Ultraschall hast du ja dann wahrscheinlich
Angst gehabt.
Warst du bei derselben Frauenärztin?
Nein.
Nein.
Gewechselt? Ja, auf alle Fälle gewechselt. Also die ist ja kurz sagen schon in der Rente. Die Frauenärztin, also was kurz ist mir noch nie untergekommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist schon wahr.
Das geht gar nicht für mich. Also das ist ein No-Go. Okay, man muss da jetzt passieren. Geht Kinder auch mit mir. Also das ist.
Und wie hast du das geschafft bei der zweiten Schwangerschaft, dass du die nicht wahnsinnig machst?
Ich habe mich voll angelenkt. Also ich habe wirklich, ja, und das war auch noch schief gegangen, die Schwangerschaft, darfst du gar nicht sagen. Durch das, dass wir im Theater aufs Aufbau gehabt haben, ist draußen eine Backerschaufel gelegen. Und ich natürlich, so wie ich bin, weil umso vorsichtiger du bist,
umso mehr passiert. Ja, genau. Das ist ganz normal.
Also habe ich nicht darüber nachgedacht und haben halt Bühne aufgebaut und ich fall über die doofe Backerschaufel. Na toll. In dem Moment, bei der Entbindung haben sie mir gesagt gehabt, dass sie bald die Plazenta gelöst hat. Also, ich bin so froh, dass das Kind gesund auf die Welt gekommen ist, weil es bald wieder, wie gesagt, schief gegangen war, gell?
War das bei deinem ersten Sohn, war das der Fall aufs Steißbein oder diese Steißbeinprellung oder weiß man das eigentlich gar nicht?
Ich denke schon, dass das der Fall war und der Stoß aufs Steißbein war. Kann natürlich anders auch gewesen sein. Also ich möchte jetzt da nicht, um Gottes Willen, das können so viele Faktoren eine Rolle spielen. Aber ich denke schon, dass das auf alle Fälle das war. Aber es war nicht zum Vermeiden. Also es passiert halt einfach.
Es passiert, gell? Ja.
Nachhinein denkst du, ja, okay, hättest du das irgendwie meinen können? Nein.
Wir haben das vorher auch schon besprochen, dass das eigentlich früher totgeschwiegen worden ist und da war es ja nur viel, viel häufiger, dass Sternenkinder auf die Welt gekommen sind. Bloß da ist halt einfach nicht drüber geredet worden, beziehungsweise damals war es halt wirklich, ja, mei, ist eins weg, machen wir nice. So war das damals. Das
was mir auf geholfen hat, und zwar, wenn sowas passiert, ich sage immer so, es hat alles seinen Grund auf der Welt. Egal was, alles hat seine Bestimmung und seinen Grund. Bei mir damals war es so, ich war 18, in dem Sinn mittellos, alleinstehend. Es war verdammt schwierig gewesen, die Zeit. Also die war, ich war sicher durch die Hölle gegangen. Im Nachhinein, vielleicht war es auch krank gewesen. Also, der Oma hat sich schon bedingt dabei. Auch wenn das in Ski war, was er gemacht hat.
Da braucht man aber
oder
viele Jahre wahrscheinlich, bis man zu der Erkenntnis kommt.
Ja, schon. Oder vielleicht, die nicht schwanger werden. Die, die Jahre probieren, schwanger zu werden. Die, die alles probieren, von Hormontherapie bis, was weiß ich, künstliche Befruchtung oder was. Es hat seinen Sinn, und zwar meistens körperliche. Auch wenn man das erst Jahre später dann weiß, ich habe dann auch probiert, 17 Jahre noch schwanger zu werden. Alles probiert, alles.
Nach deiner Tochter?
Nach meiner Tochter. Wir wollten gerne noch mehr ein Kind haben. Hat nie funktioniert. Im Nachhinein weiß ich, okay, durch das, dass ich einige Sachen körperlich habe, das war brutal wie eine Schwangerschaft. Ich hätte 24 Stunden liegen müssen. Also das war nicht gegangen. Okay, aber man merkt das erst dann Jahre später. Den Grund und wieso? Aber am Anfang fragst du immer, wieso mein Kind? Wieso meins? Und in der Zeit siehst du 100.000 Schwangere. Also das ist gigantisch. Ja. Wie viele Schwangere du zurzeit siehst, das ist Wahnsinn. Auch gerade da dann.
Hast du, weil du das mit deiner Zimmernachbarin erzählt hast, bist du Babys dann aus dem Weg gegangen?
Nein, war gar nicht gegangen. Also meine Freundinnen von mir dann Babys gekriegt haben auch, mein, passt du auf drauf, sage ich freilich, kein Problem. Also ich bin nie eigentlich die Kinder aus dem Weg gegangen, im Gegenteil. Also ich habe es jetzt nicht gesucht, aber irgendwie haben sie mich noch gefunden. Und nein, ich habe eigentlich alles Spaß gehabt. Ich habe dann, wie gesagt, wir haben mit einer Freundin dann eine Theatergruppe gegründet, dann eine Kindertheatergruppe. Und da war ich so beschäftigt mit den ganzen Kindern. Und ich habe heute noch gern Kinder da, bin aber auch über Frau, wenn sie dann auf Nacht abgeholt werden. Ja. Also ich liebe Kinder wirklich, aber wie gesagt, es hat schon seinen Sinn gehabt. Okay, und jetzt ist meine Tochter schon so groß.
Wie lange hast du da gebraucht, bis du das so, ja, subjektiv ist ja nicht, so mit so viel Abstand betrachten hast, Kinder, dass dein Frieden geschlossen hast mit der Geschichte? Kannst du das einschätzen?
Na, schon 3-4 Jahre. Es ist so, ich bin jetzt nicht umeinander gehängt oder so. Weil das Leben geht weiter. Du musst arbeiten und dann passiert das und das passiert. Aber es hat schon 3-4 Jahre gedauert, bis der Schmerz anderswo ist. Weil am Anfang, wenn du dran denkst, hast du immer das Gefühl, jetzt reißt das Herz, ist ganz klar, als Mama. Aber irgendwann geht der Schmerz anders und man kann anders umgehen damit. Und das hat aber schon ein bisschen gedauert.
Ja, klar.
Okay. Es ist oft so, wenn ich heute noch irgendwo einkaufen gehe und sehe irgendwo einen schönen Body oder was weiß ich, jetzt kaufe ich halt für andere Kinder ein. Also, ich weiß. Aber ja, man denkt da immer wieder dran. Man vergisst es auch nie. Und ich glaube, wenn man 70 ist, vergisst man das auch nie.
Nein, das glaube ich auch.
Wie gesagt, das ist so wichtig. Ich habe oft, dass ich dann Weihnachten eine Kerze anzünde, einfach, wo ich sage, das ist jetzt für den David, das ist jetzt für meine Oma. Und also, ja.
Okay. Ja, das ist schön.
Ich habe es auch der Sarah erzählt, dass du meiner Geschwister leider, also meiner Tochter. Aha.
Wie alt warst du?
Und meine war schon.
Oder was ist das von Anfang?
Ja, von Anfang an. Also mit 3-4 ist schon auch, weil ich dann oft den Schlappbeutel wieder vier gerissen habe und so, schau, das war der Bruder und so. Und weil ich aufgewachsen mit dem. Genauso wie ich aufgewachsen bin eigentlich. Bin tot. Genau. Ich war 3 Jahre alt dabei, da war ich beim ersten Verstorbenen dabei. Da hat mich meine Mama mitgenommen.
Das ist aber, das war bei mir also, ich habe meine Oma mit 3, 4 irgendwie so. Das war ja damals nur so, dass man die im Wohnzimmer aufbahrt und Ich höre meine Mama nur, nein, die nimmst du nicht mit, die bleibt hier raus. Und mein Papa hat mich auf den Arm genommen, hat mich mitgenommen. Aha. Und da habe ich als Kind schon diese Berührungsangst einfach verloren, weil ich habe die Oma gesehen, die hat
ausgeschaut wie immer, wie wenn es schlaft halt. Das war damals sehr, sehr wichtig.
Ja. Und das würde ich im Fehler machen, allgemein bei den Beerdigungen, dass Kinder nicht mitnehmen, weil sie meinen, ja, mache ich noch eins oder ist laut oder sonst irgendetwas. Fazit, wirklich, nehmt die Kinder mit. Und wie es bei uns auch in Diederspurg ist, da schaut keiner schief. Und auch wenn er mir Baby brüllt, mei, dann.
Wann's halt?
Dann meinen sie halt, dann nimm nicht an meinen Kinderwagen und fahr jetzt schnell mal 1,50 Meter. Oder wenn Kinder größer sind, die fragen dann oft auch im Leichenhaus, ich meine, wir haben eine Kühlung drin, das ist wie so ein Glassack, ist das. Und dann fragen sie mich, ja, was das ist und so, und ob sie mit einigen dürfen. Und dann schaut mich dann mal erschrocken an, ich sag, freilich dürft ihr mit einigen. Gehen und gehen wir rein und meistens habe ich irgendwo ein Sackerl Gummibärli oder wo steht. Also,
was?
Ja.
Ja, ist gut, ja. Okay. Denkt man aber so nicht dran.
Nein, denkt man so nicht dran. Also bitte wirklich Kinder mitnehmen, unwichtig. Kinder trauern genauso wie die Erwachsenen. Zwar anders, aber sie trauern. Okay, und das dürfen wir nie vergessen. Und Sarah, die war 3 Jahre alt, ja, wie ihre Oma gestorben ist. Also die Uli Oma, die war auch dabei. Also die
direkt
war da,
beim
Sterben nicht, aber in der Früh gleich, wie ich es dann noch mehr hergerichtet noch mehr habe. Und so wie gesagt, wir sehen noch mehr, ich komme es auch noch kaum wieder an. Und ich, wie gesagt, meine Tochter geht genauso auch um wie ich damit. Ja, die ist bei der Sacköffnung dabei auch, oder beim Herrichten, die hat keinerlei Berührungsängste. Und das ist auch gut so. Weil es ist nämlich schlimm, wenn man Kinder weghält und irgendwann sterben Oma und Opa und das Kind ist einmal 13, 14, 15. Dann passiert das, was nicht so gut ist, und zwar durch das, dass sie das nicht verarbeiten können, wird oft, wie soll ich sagen, Furki, Alkohol, noch mehr getrunken, Drogen, etc., etc., Cloud.
Ich habe auch Freunde wirklich in meinem Alter, die reden da nicht drüber. Das mögen die nicht, da wird nicht drüber geredet, sterben ist, da redet man nicht.
No go. Mhm.
No go, genau. Und da kommt dann nur dazu, da ist dann dieser alte Glaube, wenn eine Eule auf dem Hof kommt, dann stirbt jemand.
Ehrlich?
Ja, und das ist dann, ja, jetzt. Nein, das war immer schon so, wenn eine Eule da ist und mit der Oma, und das ist, ja, ist ganz schwierig, da irgendwie seinen Weg zu finden.
Aha.
Was du gesagt hast, reden ist Gold wert.
Das Gold wird auf alle Fälle.
Vor allem die Familie, die auffangen.
Ja, das ist ganz wichtig. Also wie gesagt, nicht totschweigen oder was, weil das wirklich wichtig ist. Ich meine, wir haben auch durchaus 18-, 19-Jährige, die wollen natürlich versterben. Das ist genauso schlimm für die Eltern.
Das
also
ist
der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Also da sind die Eltern dann in dem Moment fertig, fix und fertig. Okay, aber das ist, wie gesagt, das Interessante an der Arbeit, wo ich mache, dass du nie weißt, was auf dich zukommt. Du weißt nie, was du siehst, was du mitkriegst, wie die Leute reagieren. Andere schreien, andere sind stark, andere sind
super lustig.
Super lustig.
Gibt's auch, gell?
Ja. Okay. Aber das ist interessant. Es ist wirklich ein interessanter Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch daheim, die Trauergespräche, es ist nie langweilig. Also wirklich, also wie immer, ja, habe ich alle Hände voll zu tun. Das ist.
Ja, sterben denn selber, gell?
Sterben denn selber, ja. Bestatter ist in dem Sinne ein Job, der wo.
Ja.
Oh, wie geht,
immer,
gell?
Immer. Na gut. Ja, du, wir haben jetzt schon fast eine Stunde voll. Es war einfacher, als ich gedacht habe. Du hast mir auf jeden Fall Wege gezeigt oder Sachen gezeigt, gerade über das Sterben und über den Tod, die ganz, ganz interessant und wichtig, glaube ich, auch sind. Und es ist danke nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, eben auch mit deinem Hintergrund als Leichenfrau, uns da ein bisschen mitzunehmen.
Kein Problem.
Es kriegt ja jeder immer ein Geschenk.
Okay.
Und du kriegst heute auch ein Geschenk. Du kriegst von mir einen To-Go-Becher, meinen neuen, die hast du vielleicht auf Instagram schon gesehen.
Hey, cool.
Raschkattel Silikon To-Go-Becher.
Danke schön.
Save the Planet und so. Du musst ein bisschen üben.
Achso, du musst üben.
Genau. Das kannst du dann zusammen da, wenn er leer ist.
Also
dann steckst du das rein und dann kannst du es in die Handtasche.
Steck das Silikon da rein. Mhm.
Genau.
Okay. Entschuldigung.
Genau. Na, alles gut. Ihr kriegst nachher noch mehr Einführungsveranstaltung quasi.
Okay, ich hab das gerne. Ich krieg eine Einführungsveranstaltung. Okay.
Das ist doch schön.
Das ist super, danke schön. Freut mich.
Dann vielen, vielen Dank, liebe Karin. Wir trinken jetzt noch mal einen Kaffee.
Ja, Mama.
Und danke schön.
Bitte gerne.
Danke.